Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Vor 3 Jahren haben wir unsere erste Podcast-Folge von Restruct Law veröffentlicht. Mit unserem ersten Gast, Kolja von Bismarck, haben wir einen Blick vorausgewagt und darüber gesprochen, was uns beim präventiven Restrukturierungsrahmen erwarten könnte. Ein reichliches Jahr später wurde das StaRUG verkündet und ist bekanntlich zu Beginn des Jahres 2021 in Kraft getreten. Unser 3-jähriges Podcast-Jubiläum nehmen wir zum Anlass, noch einmal kurz zurückzublicken und uns anzuschauen, ob das StaRUG der große Wurf war und vor allem, ob es für die Praxis tatsächlich das fehlende Instrument im Restrukturierungswerkzeugkasten geworden ist. Und wir wollen wissen, ob die deutschen Restrukturierungsinstrumente überhaupt geeignet sind, der aktuellen außergewöhnlichen Lage gerecht zu werden. Diese und natürlich weitere Punkte wollen wir mit unserem heutigen Gast diskutieren, über den das Handelsblatt einmal titelte: Der Mann für die ganz großen Katastrophen. Die Rede ist von unserem Gast aus erster Stunde, einem der bekanntesten Restrukturierungsexperten Europas, dem Münchner Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Sidley Austin, Kolja von Bismarck. Kolja, herzlich willkommen zurück hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, Christian, Heiko, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Nach der ersten Erfahrung hatte ich gehofft, dass ihr das dann eines Besseren belehrt worden seid und dass es das nicht wirklich bringt. Aber offensichtlich wart ihr ja mit jedenfalls anderen Sprechern sehr erfolgreich. Also herzlichen Glückwunsch zu 3 Jahren erfolgreichen Podcast. Well done, Gentlemen.
Vielen Dank, Kolja, und welcome back. Du leitest die Restrukturierungsgruppe bei Sidley Austin in München. Davor warst du viele Jahre im Frankfurter Büro bei Linklaters tätig und hast vor dieser Zeit Karriere bei Clifford Chance gemacht. Du verfügst über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Kreditunternehmern, Gläubigern, Distressed-Investoren, Private-Equity-Fonds sowie Geldgebern im Zusammenhang mit der Restrukturierung angeschlagener Unternehmen, vorwiegend auch im grenzüberschreitenden Kontext. Du berätst auch regelmäßig Managementteams und Vorstände hinsichtlich ihrer Pflichten in finanziellen Notlagen. An vielen großen grenzüberschreitenden Restrukturierungen mit deutschen und auch ausländischen Komi warst du beteiligt. Du wirst regelmäßig als einer der führenden deutschen Anwälte in unserem Fachgebiet benannt. So hast du General Motors bei der Rettung von Opel beraten und bist damals auch in den Aufsichtsrat eingezogen. Später hast du GM auch noch einmal im Zusammenhang mit der Übernahme von Teilen der Prevent-Gruppe beraten. Bei Volkswagen bist du auch in die Beratung zu strategischen Fragen, natürlich mit Distress-Bezug, eingebunden gewesen. Aber auch die Beratung eines Investors bei der Condor-Restrukturierung oder zuletzt die Neuausrichtung von Schur Flexibles sind auf deinem Track Record verzeichnet. Du bist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der TME Deutschland und des International Insolvency Institute in Fairfax, Virginia in den Vereinigten Staaten. Seit deinem ersten Mal hier bei uns freuen wir uns über viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer und haben daher noch einmal für dich, wie für jeden unserer Gäste, unsere 4 berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich habe mir abgewöhnt, dazu genaue Zeitangaben zu machen, wenn man daran erkennen könnte, wie alt ich bin. Aber das sind deutlich mehr als 20 Jahre. Und die Auswahl an Mandaten, die du gerade beschrieben hast, war in der Tat recht willkürlich. Aber in der Tat waren einige ganz spannende Situationen dabei.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Das ist die Mischung aus High-End-Jura, High-End-BWL und der immer wieder sich neu stellenden Aufgabe, Menschen dazu zu bringen, sich mit anderen in einer Weise zu einigen, die einem Unternehmen das Überleben möglich machen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ehrlich gesagt fällt mir das gar nicht so leicht zu sagen, weil die ganz großen Transaktionen ja manchmal vielleicht gar nicht so die anspruchsvollsten waren. Ich bin eigentlich immer am stolzesten auf die Sachen, die gerade abgeschlossen sind. Also Schur Flexibles, das war schon ziemlich cool, dass wir da 100% Zustimmung bei den Gläubigern erzielt haben. Damit hätte ich zu Anfang nicht gerechnet. Das wäre übrigens auch spannender geworden, weil wir dann das durch ein englisches Scheme womöglich auch in Kombination mit einem deutschen StaRUG hätten bearbeiten müssen. Aber weil wir offensichtlich so überzeugend waren, haben wir dann 100% bekommen.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Also ich glaube, dass ich vermutlich nicht mehr Jura studieren wollte. Ich habe damals Jura, Politik und zu Anfang auch VWL studiert, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Und ich glaube, das ist eine ideale Kombination dieser Studiengänge. Gibt schon seit geraumer Zeit in vielen Spielarten. Das heißt PPE, Politics, Philosophy, Economics. Ja. Und das wäre ein Studiengang, der mir sehr viel Spaß machen würde und mit der man, glaube ich, das, was wir jetzt im Moment machen, auch ziemlich gut machen kann, abzüglich des Jura-Teils.
Kolja, wir haben uns diesmal zum Einstieg überlegt, mit ein paar Begriffspaaren zu starten und würden dich jeweils bitten, dich für eines dieser Begriffe zu entscheiden. Also, los geht es. Kryptowährung oder Stadtwerk?
Stadtwerk, weil ich damit besser umgehen kann, das in der Vergangenheit auch schon gemacht habe. Krypto machen gerade meine Kollegen in den USA und das klingt saukompliziert.
Welle oder Plätschern?
Ja, grundsätzlich immer lieber Welle. Da kommen wir bei rum.
Frankfurt oder London?
Also ich würde sagen, vor dem Brexit London, inzwischen mit Schmerzen Frankfurt.
Neue Player oder alte Freundschaften?
Das kann ich nicht entscheiden. Ich finde neue Player immer wahnsinnig spannend, weil ich neugierig bin. Aber ich pflege alte Freundschaften und wie ihr wisst, spielt in unserem Gewerbe das Vertrauen zueinander eine riesengroße Rolle. Also arbeite ich in der Tat sehr gerne mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die ich kenne und bei denen ich mir sicher bin, wenn die sagen, morgen steht ein rosa Elefant vor der Tür und flötet Happy Birthday, dann steht der da auch. Und nicht irgendwie, der hat es nicht geschafft, das Taxi war zu spät oder das Transport ist nicht angekommen. Ja, wahrscheinlich tendiere ich dann zu alten Freundschaften.
Okay, und zum Schluss TMA Europe oder BRAC, die Bundesrechtsanwaltskammer?
Also dann muss ich gestehen, nehme ich das, was dazwischen liegt, nämlich die TMA Deutschland, weil das der Verein ist, den ich gemeinsam mit anderen führe und von dem ich glaube, dass wir ihn zum Erfolg geführt haben.
Super, vielen Dank. Das waren doch mal Ansagen. Kryptowährung hat uns im Moment interessiert, weil ja da gerade 200 Milliarden US-Dollar, so in etwa zumindest ist das die Zahl, die jetzt gerade durch die Zeitungen geistert, sich womöglich mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben oder zumindest woanders sind, nicht mehr in der
Kryptowährung. Genau, das Geld ist ja immer nur woanders.
Genau, das war so ein bisschen die Frage. Und das eine oder andere uns ja vielleicht auch bei Stadtwerken noch dieses Jahr erwarten wird. Welle oder Plätschern? Bist du auch privat mit der Welle irgendwie? Gehst du surfen irgendwie was? Oder war es eher beruflich?
Ich glaube, das will kein Mensch sehen, insbesondere auch meine Kinder nicht, wenn ich surfe im Bodysuit. Ich kann es nicht. Ich hatte das eher bildlich verstanden und finde es grundsätzlich eher anstrengend, wenn zum Beispiel Informationen plätschern. Ich kann in der Welle besser umgehen, weil ich mir dann das raussuchen kann, in dem ich glaube, dass es wirklich funktioniert. Wenn das nicht bildhaft gemeint war, bin ich auch eher bei der Welle, weil ich seit vielen Jahren mit meiner Familie Portugal-Fan bin und wir uns da in Portugal allerdings nicht in Nazaré, wo die Wellen schön groß sind, sondern da, wo wo ich größer bin als die übliche Welle, nur da irgendwie uns im Wasser mit maximal einem Stand-Up-Board bewegen, aber nicht mit einer.
Ja, Frankfurt oder London, ich glaube, das hast du schon richtig erfasst. Das war so ein bisschen die Frage, Hintergrund, wo restrukturiert man heutzutage lieber oder was ist das Näherliegende, das Praktischere, wie auch immer man das gerade nennen mag. Da hattest du jetzt.
Also wir werden in vielen Fällen immer noch nach London gehen müssen, weil wir einfach das englische Recht uns da bestimmte Beschränkungen aufliegt, wie ihr das wisst, Ruling Gibbs. Das heißt, wir müssten bei englischrechtlichen Verträgen grundsätzlich auch immer in England restrukturieren. Das können wir nicht anders machen. Und wir haben ein Team in London, mit dem wir das jetzt schon in verschiedenen Situationen auch so gemacht haben. Und das ist nach wie vor spannend, funktioniert gut. Ich hoffe und glaube aber, dass wir viel mehr Restrukturierung auch hier nach Deutschland ziehen können, weil ich glaube, dass wir hier mindestens so gute Kollegen und Kolleginnen haben, die das hinkriegen und hoffe und gebe mich der Hoffnung hin, dass wir das Staruk auch noch so nachschärfen, dass es noch besser einsetzbar ist, um auch in komplexen Situationen zu restrukturieren.
Da kommen wir gleich nochmal hin.
nicht gehofft.
Ja. Naja. Die andere, die letzte oder vorletzte Frage oder das vorletzte Begriffspaar war neue Player, alte Freundschaften. Wir hatten so ein bisschen auch darauf gezielt, auf die Frage Generationswechsel, auch in der Restrukturierungsberatung. Der eine oder andere alte Hase wird uns früher oder später verlassen. Du zählst ja natürlich nicht dazu, das ist ja völlig klar.
Habt ihr das mit den Kollegen besprochen? Ist das ein Hinweis, ja?
Nein.
Also, also erstens, es schreitet voran. Tatsächlich ist für mich die Situation so, dass ich zwar immer noch die eine oder andere Abkürzung kenne, weil ich eine oder andere Situation schon mal gesehen habe und ungefähr weiß, wie sich Menschen und manchmal auch wie sich Marktteilnehmer in solchen Situationen benehmen. Das verändert sich übrigens nicht, das bleibt stetig. Das, was sich für mich verändert, ist, dass viele der Menschen, mit denen ich Restrukturierung gemacht habe, nach und nach aus dem Berufsleben ausscheiden, weshalb ich auch im Moment sehr stark versucht habe und das auch noch tue, vieles von dem, was ich bisher immer alleine gemacht habe und geglaubt habe, nur ich kann das auch wirklich gut auf jüngere Kollegen und Kolleginnen zu übertragen und dabei zu meinem Entsetzen feststellen, dass die das mindestens ebenso gut und vielleicht sogar besser können.
Ja, und Team Europe oder Bundesrechtsanwaltskammer, hast du den Mittelweg genommen? Das ist vielleicht eine der Abkürzungen.
Das ja. Also die TMA Europe ist eine Veranstaltung, die spannend ist, aber deutlich weniger spannend als das, was wir bei der TMA Deutschland machen, nicht? Also gerade die Veranstaltung mit dem Nikolaus von Bomhardt, dem bugwellenärmsten und bedeutungsschwersten deutschen Ex-CEO, jetzt Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Post und bei der Münchner Rück. Das war schon ziemlich cool. Und das, was der uns erzählt hat über die Art und Weise, wie sich Wirtschaft auf Druck aus Amerika bei uns auch verändern kann, sollte und vielleicht aber auch, und soweit sie das nicht muss, fand ich spannend.
Ja, man muss ja, also
aber, für die Zuhörer. Da gehen die europäischen Themen dabei so ein bisschen unter. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, inwieweit versucht man, europäische Insolvenzrechte miteinander zu koordinieren und brauchen wir das? Und da ist unsere Position bei der TMA, das brauchen wir. Meine Hoffnung, dass das aber kurzfristig stattfindet, ist sehr begrenzt. Ich habe das ja jetzt 25 Jahre beobachtet und in der Zeit hat sich da nicht so wahnsinnig viel getan.
Jetzt haben wir die Zahl doch noch rausgekitzelt. Vielleicht noch für die Zuhörer, wir sind jetzt wenige Tage nach der 16. Jahrestagung TMA Deutschland und das, was du gerade beschrieben hast, die Themen, die dort aufgerufen wurden, waren dort, also jetzt gerade, darauf hattest du jetzt gerade Bezug genommen. Und man muss, glaube ich, auch sagen, die TMA Deutschland ist ja in diesem ganzen TMA-Verbund, auch gerade bei TMA Europe, nochmal, hat da so ein bisschen einen Ansatz, als das vielleicht in den anderen Chaptern ist. Was ihr aber, glaube ich, auch sehr gut...
Wir haben unsere eigenen Regeln aufgestellt, als wir das errichtet haben. Und das ist auch gut so. Das führt auch dazu, dass unsere Mitglieder alle miteinander zu denjenigen gehören, die diese Restrukturierungslandschaft prägen. Wie zum Beispiel auch ihr beide.
Vielen Dank. Du hast ein Thema schon angesprochen eben, Kolja, das ist das Staruk, was jetzt ja auch demnächst den zweiten Geburtstag feiert sozusagen. Wie ist deine Einschätzung? Ist das Gesetz bereits den Kinderschuhen entwachsen auf dem Weg zu einer Erfolgsgeschichte?
Also das Gesetz hat leider in der Schlusskurve erheblichen Schaden genommen und die wesentlichen Mängel sind die Abkehr von dem Shift of Duties. Wir hatten immer darauf hingewiesen, dass es entscheidend ist, dass ein Geschäftsleiter einer Gesellschaft in Lot in der Lage sein muss, auch gegen den zu erwartenden Widerspruch der Kapitaleigner ein Sanierungsverfahren einzuleiten. Und ich habe das jetzt bei drei Situationen erlebt, dass die Geschäftsführer gesagt haben, ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, in ein Sanierungsverfahren einzutreten. Und ihr wisst vermutlich aus der Beratungspraxis, dass die Gesellschafter ausnahmslos sagen, so weit sind wir noch nicht. Da haben wir noch 2 oder 3 Bankengespräche und außerdem ist mein Kumpel aus sonst wo, kommt noch mit ganz viel Geld um die Ecke und ich erwarte auch noch ganz andere Lösungen. Und wenn du Geschäftsleitung das jetzt machst, dann bist du mit Glück abberufen. Wahrscheinlicher wirst du nicht nur abberufen, sondern du hast damit auch einen Schaden angerichtet, den wir hinterher versuchen, bei dir zu liquidieren. Jetzt kommt man von der anderen Seite und kann sagen, na, das ist ja alles ganz unwahrscheinlich. Und das allerdings erzähl mal einem Geschäftsleiter einer Gesellschaft, der sich dieser Drohung ausgesetzt hat. Mithin, die tun das nicht und tun das nur dann, wenn sie von uns, euch, also einem Berater, dem sie trauen können, eine sehr umfangreiche rechtliche Stellungnahme des Inhalts bekommen haben, dass dieser Shift of Duties dem deutschen Gesellschaftsrecht inhärent ist. So, das war das Narrativ, warum man die Paragraphen 2 und 3 abgeschafft hat. Das war ein Kardinalfehler, das ist eben leider nicht so. Es ist jedenfalls leider nicht eindeutig so. Damit bedarf es der sehr eingehenden rechtlichen Beratung. Und wie ihr wisst, wird man so einem Geschäftsleiter in der Krise mit der professionellen Nachricht, kannst du machen, fänden wir auch richtig, wenn du es machst, aber wir können nicht ausschließen, dass du dafür haftest. Du würdest dir sagen, nee, das will ich nicht. Würden wir übrigens auch sagen, wenn wir in seiner
Ja,
Situation wären oder
absolut,
ihrer.
absolut. Und ich kann sozusagen aus der Praxis berichten. Ich war auf einer Veranstaltung, wo auch Geschäftsführer, es ging um Haftungsthemen. Und das ist eine Urangst offensichtlich, weil die erste Frage war, ja, was ist, wenn ich den Insolvenzantrag stelle, wenn ich sozusagen einen falschen
Den
Insolvenzantrag,
Schauern.
einen falschen Antrag stelle bei Gericht? Wie kann ich da haften? Und das ist doch ganz schlimm und schrecklich. Und das zweite Thema war, und das spielt da ja genauso mit rein, was mache ich eigentlich, wenn ich keinen Gesellschafterbeschluss bekomme für
Ja, und
mein
den
Vorgehen?
Gesellschaftsbeschluss wisst ihr beide, den kriegst du nicht. Die
Genau, wollte gerade
Gesellschafter
sagen,
werden
den
sagen,
gibt es
nö, da
nie.
haben wir noch, oh, genau.
Mit der
Aber
Folge,
das zweite Thema.
dass man dann so in Verfahren hereinstolpert, wie wir es auch gerade erlebt haben, wo dann sozusagen der Mandant anruft und sagt, und übrigens wird morgen der Strom abgestellt, könnt ihr mir noch helfen? Das ist dann so eine
Ja,
Folge
genau.
davon.
Das ist das große Problem, dass die Unternehmen, wie ihr das nennt, und ich glaube wir auch, die kommen dann ausgelutscht. Das heißt, die Liquidität ist auf null gefahren. Damit kannst du gar nichts mehr anfangen. Das ist ein echtes Problem. Und leider ist das Starrock in der Schlusskurve in den politischen Beratungen aus unserer Sicht etwas praxisfremd verunstaltet worden. Und dabei steht im Vordergrund die Streichung des Shift of Duties, nämlich die Streichung der Möglichkeit der Geschäftsleitungsorgane auch gegen ein Votum der Gesellschafter ein Sanierungsverfahren einzuleiten.
Ja, also zum einen muss man ja da anmerken, es gibt ja Literaturstimmen, die sagen, steckt ja schon alles drin im Gesetz, keine Angst, nur zu frohen Mutes, bis zum BGH. Dann werden wir es alle genau wissen, aber das hilft einem ja nicht weiter in der Beratungssituation und man hat ja auch keine Zeit, das auszufechten. Ja.
Kolja, wenn wir auf Restrukturierungen wie zuletzt bei Schur Flexibles schauen, ein Gesellschafterstreit führte dort dazu, dass zugesagte Gelder zurückgehalten werden. Es folgt ein massiver Schuldenschnitt, Gesellschafterwechsel, Debt-to-Equity-Swap, Bereitstellung frischen Geldes, ja, schnelle Umsetzung, alles Maßnahmen, die sich, ja, wenn man draufschaut, wie aus einem Staruk-Handbuch lesen. Ist die Wirkung des europaweiten Restrukturierungsrahmens, dass es in solchen Fällen viel leichter fällt, alle Seiten zu einer Einigung zu bringen, vielleicht ja auch zu zwingen? Ja, ist das sozusagen jetzt die lang ersehnte Lösung? Hast du das so erwartet oder ist die Entwicklung da letztendlich auch für dich überraschend?
Also bei Schur habe ich es nicht erwartet und habe mich in der Tat daran gefreut, dass wir offensichtlich so überzeugend waren beim Zeigen der Instrumente. Denn eine Restrukturierung von diesem Unternehmen hätte vorausgesetzt, dass wir in England ein Scheme durchführen und dann in Deutschland vermutlich auch noch, wir hatten ja Gesellschaften in Deutschland und Österreich, womöglich auch in Österreich noch Verfahren durchziehen, die wir benötigt hätten, um die in England hergestellten Ergebnisse anzuerkennen. Ohne weiter ins Detail zu gehen, war das aber der Plan und den hatten wir fertig und den haben wir so überzeugend vorgetragen, dass es funktioniert. Das ist eine Situation, von der ich nicht glaube, dass sie sich in kurzer Frist ändern wird. Ich hatte das ja eben schon mal gesagt, sondern ich glaube, wir werden immer weiter mit diesem nebeneinander der Jurisdiktion und der für diese jeweils geltenden Regeln arbeiten müssen. Sinnvoll ist es dann allerdings aus Sicht der Gläubiger mit Blick auf die Kosten so einer Restrukturierung, darüber nachzudenken, ob man das jetzt wirklich will. Aber es gibt immer, das kennt ihr auch, den einen oder anderen Konsensstörer, der das Gefühl hat, mal gucken, ob die mich nicht rauskaufen, wenn ich sage, ich mache nicht mit. Beantwortet das deine Frage? Nicht wirklich, oder?
Ja, die Frage ist ja, glaube ich, auch, ist es sozusagen tatsächlich das Instrument, um solche Player, die du
eben... Was ist das Staruk?
Ja, das Staruk, ist das tatsächlich so das Instrument, was wir uns gewünscht haben? Ist es vielleicht noch nicht, sage ich mal, so in der Position, wo wir es uns wünschen, dass wir, du hattest ja auch gesagt, vielleicht müssen wir da an der einen oder anderen Stelle noch was nachschrauben und nachlegen?
Also wir hatten uns gewünscht, ein Instrument, was sozusagen von der Geschäftsleitung eingeleitet werden kann, selbst wenn die Gesellschaft das nicht wollen, haben wir eben besprochen. Wir hatten uns eine Vertragsbeendigungsoption gewünscht, die allerdings aus meiner Sicht politisch nicht durchsetzbar ist und deshalb gestrichen worden ist, weil wir gesagt haben, damit kommen wir hier nicht weiter. Wenn wir aber den Shift of Duties haben und wenn wir mit dem Überschuldungsthema umgehen können, dann, glaube ich, haben wir mit dem Staruk ein tatsächlich sehr, sehr gut konzipiertes Instrument, mit dem wir in jedenfalls Deutschland Unternehmen in der Krise sehr effizient restrukturieren können. Nein, das Staruk der Regierungsentwurf Staruk war ein großer Wurf. Leider ist er halt in den politischen Beratungen, da sind ja im Wesentlichen Verwalter angehört worden, nicht verbessert, sondern wir glauben an entscheidender Stelle auch weniger praxisgerecht verändert worden.
Du hast eben schon einen Themenschwerpunkt noch angesprochen, ein Thema Überschuldung. Du hast das so schön umschrieben mit, wenn wir das in den Griff bekommen. Jetzt hat es ja eine Änderung gegeben. Der Prognosezeitraum ist zurückgefahren worden auf 4 Monate. Und das betrifft ja nicht nur die Frage Überschuldungsprüfung, sondern auch Planungszeiträume, Stichwort Eigenverwaltung und Restrukturierungsplanung. War das eigentlich jetzt nochmal so ein Punkt, wo man auch hätte, sag mal, den Mut erwarten dürfen vom Gesetzgeber zu sagen, komm, dann schaffen wir ihn jetzt auch ab, den Überschuldungsbegriff? Brauchen wir doch nicht?
Ja, dem Gesetzgeber fehlte der Mut, weil der Überschuldungsbegriff oder die Überschuldung als zwingendem Antragsgrund ist offensichtlich eine heilige Kuh der deutschen Restrukturierungslandschaft. Ich habe das nie verstanden. Ich glaube, dass Anträge, wenn sie denn mit der Begründung, das Unternehmen ist überschuldet, gestellt werden, regelmäßig erst gestellt werden, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist. Ich glaube also nicht, dass Anträge deshalb früher gestellt werden, weil wir die Überschuldung als zwingenden Antragsgrund haben, also den Wegfall der Fortbestehensprognose. Das, was wir im Moment haben, ist eine Situation, die wohl stark auch auf die Initiative der TMA zurückgeht. Wir haben damals in Schreiben an den Bundesminister der Justiz, aber auch in verschiedenen Interviews immer wieder gesagt, dass gegenwärtig außer möglicherweise einem Unternehmen wie Amazon niemand eine ernsthaft belastbare 12-monatige Cashflow-Prognose anstellen kann und man deshalb die positive Fortbestehensprognose nur mit aufwendiger Prosa begründen kann und die sich dann im with the benefit of hindsight, also wenn man es hinterher überprüft, möglicherweise als nicht stichhaltig herausstellt. Deshalb schien uns das eine Haftungsfalle zu sein. Ehrlich gesagt war es das auch. Wir hatten deshalb vorgeschlagen, dass man diese Prognose, wissend, dass die Überschuldung als zwingender Antragsgrund immer noch für viele politische Spieler aus für mich immer noch nach wie vor nicht nachvollziehbaren Gründen so wesentlich ist, hatten wir vorgeschlagen, zumindest den Prognosezeitraum begrenzt, und zwar auf 3 Monate. Die 3 Monate haben den Hintergrund, dass es zum einen international üblich ist, zum anderen aber auch die meisten Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, den sogenannten 13-Wochen Cashflow-Forecast machen, um ihre Liquidität zu steuern. Das heißt, die haben das ohnehin, viele Unternehmen haben das ohnehin. Und deshalb schien es uns arbiträr zu sein. Warum man das jetzt auf 4 Monate verlängert hat, können wir nicht richtig nachvollziehen. Aber so sei es drum. 4 Monate ist vermutlich immer noch leichter darzustellen als 12 Monate. Und die 12 Monate haben halt die ganz großen Unternehmen aus unserer Sicht deshalb bevorzugt, weil die es sich leisten können, Berater wie euch oder uns zu holen, die dann in aufwendiger Prosa begründen, warum in diesem konkreten Fall noch eine positive Fortbestehensprognose besteht und das dann möglicherweise auch von dem Financial Advisor auch nochmal abstätigen lassen.
Ja. Kurz dazwischen geschoben, Kolja, die TME war ja, wie du es schon sagst, ein, wie wir finden, sehr gut hörbarer Befürworter dieser Verkürzung. Was uns hier an der Stelle vielleicht kurz interessiert, was ist das Besondere an der Stimme der TME? Und jetzt sagen wir mal im Vergleich zur BRAC, VID, DAV, ja, Unternehmensberaterverband, Bankensparkassen.
Wir sind keine berufsständische Lobby. Wir sind die Lobby der Restrukturierer. Das sind die Banker. Das sind die Insolvenzverwalter, das sind die Richter, das sind Investoren, das sind Anwälte, die in diesem Bereich tätig sind, aber es sind eben auch Wirtschaftsprüfer. Das heißt, wir haben den 360-Grad-View. Und das, glaube ich, unterscheidet uns schon sehr von vielen anderen Spielern, die in dem einen oder anderen Fall möglicherweise auch ein berufsständisches Interesse mit vertreten. Das tun wir nicht.
In der ersten Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufgezeichnet haben, haben wir uns ja damals so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte eigentlich so passieren mit so einem Restrukturierungsrahmen. Damals wusste ich noch nicht, dass es Staruk heißen wird. Und waren auch auf die Idee verfallen, dass es doch auch eine gute Idee sein könnte, wenn aus Richtung der Banken und Sparkassen durchaus so ein Verfahren auch mit angestoßen wird, mit initiiert wird. Bei den wenigen Verfahren, die wir bisher gesehen haben, ist das ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Sondern die Banken halten sich, wie auch sonst in Restrukturierungsverfahren, typischerweise zurück, sehen das auch nicht als ein Instrument, sag ich mal, auch die eigene Bilanz vielleicht so ein bisschen aufzuhübschen und die dort hinterlegten Kredite, Kreditforderungen besser zu machen, sicherer zu machen, sondern sind da sehr zurückhaltend. Wie ist deine Erfahrung und warum denkst du, ist das so?
Also meine Erfahrung ist, dass in der Tat die Banken in keinem der Verfahren, die ich habe übersehen können, der Treiber hinter einer gerichtlichen Sanierung waren. Ich glaube, der Grund ist, aber da müsst ihr tatsächlich, glaube ich, lieber jemanden holen, der das, die Innensicht der Banken hat, dass die Bank sich in so einem Verfahren nie ganz sicher ist, den Dynamo, den man dabei anstellt, ob der Dynamo sich nicht gegen die Bank kehrt und der oder die Kollegin bei der Bank, die intern für die Situation zuständig ist, dann sich hinterher Vorwürfe anhören muss, das hätten wir alles viel besser regeln können. Aber was meint ihr? Sorry, ich kann nur bestätigen, dass die Banken das regelmäßig nicht treiben. Ich bin nicht ganz sicher, was der Grund dafür ist.
Also wir suchen sowohl den Grund als auch einen Ansprechpartner, der zu uns in den Podcast kommen möchte. Den einen oder anderen haben wir schon angesprochen. Da war sehr viel Zurückhaltung, um es mal vorsichtig zu sagen, sich da öffentlich hier hörbar zu äußern zu dem Thema. Insoweit können wir auch nur mutmaßen. Ich denke, so ein bisschen ist es eine Mischung aus wenig Erfahrung mit dem Instrument, mit dem neuen Instrument, dass man da auch sehr vorsichtig ist, auch aus den Gründen. Und ich glaube, das ist so ein internes Organisationsthema, bevor das in der Bank an der Stelle aufschlägt, wo die auch gut für diese Situation Ausgebildeten sitzen, dauert es ein Weilchen. Und in der Regel ist es dann schon viel weiter fortgeschritten, als dass man sozusagen der Treiber sein könnte, sondern man ist dann derjenige, der getrieben wird oder der halt eben das zur Kenntnis nimmt, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass, ob das jetzt Staruk, Insolvenz ist, was auch immer, dann sozusagen am Verfahren mit teilnimmt. Das ist, glaube ich, das
Ziel. Kann gut sein. Würde mich freuen, wenn ihr dem noch weiter nachgehen könnt und dabei eine Antwort gibt. Aber ich glaube, ein Stück weit der Antwort liegt auch darin, dass sich in diesen Konsortien vielleicht nicht immer jemand findet, der oder die dann bereit ist, voranzugehen und sagen, ich zeige euch jetzt mal, was wir da als nächstes machen müssen. Weil für den Fall, dass es scheitert, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kollegin, der Kollege dann entsetzlich dafür durch den Kakao gezogen wird, intern wie extern. Für den Fall, dass es gelingt, werden alle erklären, dass das ohnehin schon ihre Auffassung war. Das kannst du also als Mitarbeiter durch der Bank nicht wahnsinnig viel gewinnen. Aber vielleicht ist das vulgär soziologisch betrachtet. Wahrscheinlich gibt es viel tiefgründige Begründungen dafür.
Kolja, du sagtest vorhin, dass die Vertragsbeendigung politisch nicht durchsetzbar war. Ich erinnere mich noch gut daran, dass seinerzeit, gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie, die Hoffnung im Vorfeld des Staruk darin bestand, auch Themen im Bereich des stationären Einzelhandels darüber auch in den Griff zu bekommen, nämlich teure Mietverträge für die Unternehmen zu beenden. Auch bei den Automobilzulieferern stellen sich ja durchaus Anpassungsthemen. Und wenn wir mal das ganz aktuelle Beispiel nehmen, Galeria Karstadt Kaufhof, müssen wir uns ja vielleicht auch ein Stück weit eingestehen, dass sich die Geschäftsmodelle gravierend verändert haben und letztlich auch durch das schönste Sanierungsverfahren letztlich nicht zu retten sind. Die Frage lautet also, haben wir uns jetzt für die Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs tatsächlich die richtigen Werkzeuge zugelegt?
Also ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell Galeria Karstadt Kaufhof, also mithin der stationäre Einzelhandel, so vollständig aus dem Markt verdrängt werden wird. Ohne weiter ins Detail zu gehen, weil wir da involviert sind, denke ich, da gibt es noch eine Menge Spielraum. Haben wir die richtigen Instrumente, um mit den uns bevorstehenden und ja schon laufenden Krisen umzugehen? Ich glaube, wir haben ganz gute Instrumente. Wir hätten bessere Instrumente haben können. Die Vertragsbeendigung hätte, und das war die Befürchtung aus der Industrie, also die Option, Verträge beenden zu können, zu Verwerfungen auf dem Markt, zu Preisverschiebungen geführt, die wir in der Tat auch nicht haben absehen können. Wir haben aber geglaubt, wenn wir das hinkriegen, und wenn wir immer die Mehrheit derjenigen dabei haben, in deren Verträge wir eingreifen, dann ist es überwiegend wahrscheinlich, dass wir ein Ergebnis herstellen können, was auch von der Mehrheit getragen wird und was nicht eine einzelne Gruppe in nicht hinnehmbarer Weise schädigt. Aber so ist es, ja, mithin nochmal zurück zu der Frage. Ich glaube, wir können mit dem Staruk as is ganz gut umgehen. Wir müssen sehen, dass wir die wesentlichen Strickmängel angehen, und dazu den wesentlichen Strickmängeln gehört, dass wir in das Verfahren nicht reinkommen, solange die Geschäftsleitung es nicht darf.
Koya, zum Schluss, letzte Frage. Wie lautet dein positiver Ausblick?
Der lautet, dass sich in spätestens 5, wahrscheinlich Jahren, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, meine Zeit überwiegend damit verbringen werde, meine Fähigkeit Obalo in der Salzkruste in Portugal herzustellen, verfeinern werde und nicht mehr so viel über Restrukturierung nachdenken.
Ich dachte, du steigst nochmal auf die Welle.
Vielleicht steige ich dann auch sogar auf Welle, aber ich glaube, meine Kinder haben mir schon gesagt, sie möchten mich nicht mehr in der Korthose und nie wieder auf dem Surfbrett sehen.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, indem wir den Blick mit Koya von Bismarck auf das Staruk einerseits ein wenig zurückgerichtet haben, aber auch wieder ein gutes Stück, glaube ich, nach vorn schauen konnten. Koya, vielen Dank für das sehr unterhaltsame Gespräch und deine Sichtweise auf all diese Dinge.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dem Jubiläums-Podcast dabei sein sollte und nochmal große Hochachtung dafür, wie ihr das hier hochgezogen und zu einem Erfolg geführt habt. Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruck.law oder per E-Mail unter podcast@restruck.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruck Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.